Die Art und Weise, wie wir mit uns selbst umgehen, ist immer die Basis von allem. Auch für unsere eigene Gesundheit. Mental und körperlich.
Zeit zum Reden. Der Podcast von Woman Balance. Ich bin Christine Pelzer-Scheroger, Chefredakteurin und Ihre Gastgeberin. Hier geht's um ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Neu dazu persönliche Einblicke, Tipps und Impulse von mir. Los geht's. Jetzt gibt's gleich den ersten Tipp und weitere folgen dann im Laufe des Gesprächs.
Was mich gerade bewegt.
Ich bin über einen Artikel in der New York Times gestolpert, und zwar über die Glücksforscherin Sonja Ljubomirski. Und sie sagt etwas Spannendes, nämlich viele Menschen werden geliebt, fühlen das aber nicht. Ihr Tipp, mehr echtes Zuhören. Denn wenn wir uns in Gesprächen wirklich gesehen fühlen, dann können wir die Liebe auch besser annehmen. Körper und Seele stehen in einem fortwährenden Austausch. Davon ist mein heutiger Gast überzeugt. Ganz herzlich willkommen, Dr. Sabine Viktoria Schneider.
Hallo, danke für die schöne Einladung.
Sabine, wir kennen einander ja schon sehr lange beruflich und auch ein ganz kleines bisschen privat. Du bist Psychologin, Gesundheitswissenschaftlerin, genau genommen heißt Doctor of Public Health. Und du betreibst eine psychologische Praxis in Salzburg und manchmal, glaube ich, bist du für Klientinnen auch in Wien und Bayern erreichbar.
Genau.
Genau. Wir tauchen heute gemeinsam mit dir ganz tief ein in das Gebiet der Psychosomatik. Und du hast darüber auch einen, ich glaube, über 700 Seiten dicken Ratgeber veröffentlicht. Wenn der Arzt nicht weiter weiß. Erschienen bei Edition A. Und das ist eigentlich so eine Art Nachschlagewerk, das rund 200 Beschwerden auflistet. Von A wie Abgeschlagenheit bis Z wie Zysten. Und dann passende naturheilkundliche Empfehlungen eben für die einzelnen Symptome gibt. Für wen hast du das Buch eigentlich geschrieben?
Für alle Gesundheitsinteressierten. Psychosomatik ist heute ein so großes Thema. Irgendwie kennen wir alle Beschwerden, für die es zum Glück keine organische Ursache gibt, die uns aber begleiten. Und wenn man diesen Beschwerden mal auf den Grund gehen möchte, mal überlegen möchte, was ist eigentlich die Botschaft dahinter? Oftmals akzeptieren wir sie einfach. Sie sind für uns unbequem, aber wir sehen sie als Teil von uns selbst an. Was ja aber wiederum bedeutet, wir drücken sie einfach weg. Mhm. Und das ist mit der Zeit das Ungesunde, weil alles, was ich wegdrücke, kann sich genau dagegen wehren und immer noch massiver kommen und im Notfall sogar chronifizieren. Und mein Ansinnen mit dem Buch war, und ist, dass man die Möglichkeit hat, einmal punktuell reinzulesen, einmal zu überlegen, was sind Themen, was sind Beschwerden, die mich selber interessieren, was weiß ich vielleicht auch bei meinen Kindern, in der Familie, bei meinen Freunden, dass man das so als Wegbegleiter nimmt, ein bisschen wie eine moderne Hausapotheke der Psychosomatik, wo man immer mal nachlesen kann, was kann der Ursprung sein, auch was kann ich selbst dagegen unternehmen.
Ich finde, man tut das ja auch ganz gern. Das ist ja so ein bisschen fast, verzeih mir jetzt den Vergleich, aber so, es hat so ein bisschen was wie Astrologie oder dieses sich wiederfinden einfach. Ja. Dass man sagt, okay, ich habe Kopfweh, was könnte denn eigentlich dahinter stecken? Mhm. Jetzt ist es aber doch so, glaube ich, Psychosomatik wird ja oft missverstanden. Mhm. Manche siedeln das so ein bisschen im Bereich der Esoterik fast an, aber es ist eigentlich ein medizinisches Fachgebiet. Gibt es da sowas wie eine medizinische Definition dafür, was jetzt eigentlich Psychosomatik ist?
Ja, es ist in Wirklichkeit das Zusammenspiel aus den beiden Wörtern, aus denen sich auch Psychosomatik per se zusammensetzt. Es ist unsere Psyche, also unsere Seele, gepaart mit unserem Körper. Und vereinfacht gesagt kann man sagen, dass Dinge, die uns belasten in unserem eigenen Innen drinnen, die wir verdrängen wollen, die können oftmals über den Körper dann spürbar werden. Also die Seele kann über den Körper mit uns zu kommunizieren beginnen, wenn wir der Seele selbst zu lange zu wenig zuhören.
Mhm. Und gibt es dafür auch wissenschaftliche Belege oder ist das etwas, wo man sagt, ja, das ist Erfahrungsmedizin?
Na, es gibt ganz viele wissenschaftliche Belege. Es gibt auch wirklich den Zweig der psychosomatischen Medizin. Bei uns in Österreich auch immer mehr. Ich selbst kenne es aus Deutschland. Da gibt's schon in meiner Wahrnehmung viel länger als in Österreich psychosomatische Kliniken. Es gibt die psychotherapeutische Medizin. Sehr viele psychosomatische Mediziner sind zugleich auch in Deutschland approbierte Psychotherapeuten. Also dieses Zusammenspiel gibt schon unglaublich lange, aber es wird jetzt in unserer Zeit immer mehr entdeckt, dass hinter Krankheiten ohne organischen Befund ein seelisches Leid stehen kann.
Mhm. Aber ist es dann auch wirklich so einfach mit der Zuordnung? Also wir haben jetzt das Beispiel Kopfschmerzen erwähnt, dass ich sage, ja, ich habe Kopfschmerzen, das heißt, keine Ahnung, wie auf der Volksmund sagt, ich zerbreche mir über zu viele Sachen den Kopf. Ist das wirklich, ist es nicht so einfach zu sagen, das ist dann die Ursache?
Das ist schon ein bisschen vereinfacht. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ich muss immer zuerst abklären, was ist möglicherweise der organische Ursprung. Ich hatte vielleicht noch nie Kopfschmerzen, plötzlich habe ich Kopfschmerzen. Was habe ich sonst für körperliche Veränderungen? Wache ich öfter mal nachts auf? Habe ich vielleicht sogar Nachtschweiß, Fieber? Nehme ich ungewollt Gewicht ab? Also ich muss immer, wenn ich irgendwelche neuen Symptome entwickle, im ersten Schritt unbedingt einmal schauen, ob ich organisch gesund bin. Das heißt, ich brauche meinen Hausarzt im ersten Schritt, einmal eine Blutabnahme, gegebenenfalls bildgebende Befunde. Ich muss der Sache wirklich auf den Grund gehen, auf somatischer Ebene, bevor ich dann sagen kann, ich tauche jetzt auf psychologischer Ebene wirklich in die Tiefe.
Was ich erlebt habe, Events und Begegnungen.
Ich war bei einem Get-Together mit der Hormonexpertin Dr. Katharina Burkhardt. Ja, und sie hat über die Zusammenhänge von Mikronährstoffen und hormonellen Disbalancen gesprochen. Und ein Nährstoff ist mir dabei besonders hängen geblieben, nämlich Coenzym Q10. Das ist ein ganz wichtiger Nährstoff, insbesondere für Frauen, weil er die Energieversorgung in unseren Zellen unterstützt. Und lustigerweise hat mir der Wiener Dermatologe Dr. Markus David in einem Interview verraten, dass auch er dieses Coenzym Q10 seit Jahren nimmt. Es soll also auch sehr gut für eine schöne Haut sein. Ich bin am Ausprobieren. Zunächst aber vielleicht noch einmal ein Begriff, der in dem Zusammenhang auch häufig fehlt, ist eben die Psychoneuroimmunologie. Das ist ja, glaube ich, dass das Gebiet, das sich mit den wechselseitigen Beziehungen zwischen Psyche, also unseren Gedanken und Emotionen, dem Nervensystem und dem Immunsystem, dass genau. Das so darstellt. Und das ist der modernere Zweig. Aber inwiefern unterscheidet sich jetzt das von der klassischen Psychosomatik? Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
Ja, da gibt es schon einen Unterschied, weil hier wird wirklich darauf geschaut, wie geht's unserem Nervensystem? Was macht dauerhafter Stress mit uns? Stress zum Beispiel schüttet Stresshormone aus. Dann bin ich vielleicht anfälliger für gewisse Entzündungen. Ich habe ein geschwächteres Immunsystem. Also es ist ein Kreislauf, der hier beschrieben wird. In der Psychosomatik per se, insbesondere bei meinem Schwerpunkt der Psychodynamik, schauen wir, was ist eine zugrunde liegende Botschaft? Was ist möglicherweise ein innerer Konflikt, dem ich immer versuche, auf unbewusster Ebene auszuweichen? Und weil das wahnsinnig anstrengend ist und mich ja bewusst und auch unbewusst die ganze Zeit massiv stresst, da spannen wir dann schon den Bogen, weil dieser permanente Stress wiederum mein Immunsystem schwächen kann. Mhm. Oder ich eher zu Entzündungswerten neige. Also es ist vom Prinzip her ist es ein Zusammenspiel, aber von der Wahrnehmung her sind es zwei verschiedene Disziplinen.
Ja, und ich glaube, was bei der Psychoneuroimmunologie der Fall ist, da gibt es tatsächlich sehr viele gute Belege, Studien darüber.
Ja.
Ich glaube, dass Stress oder Depressionen eben jetzt zum Beispiel körperliche Symptome verstärken können, das ist mittlerweile, wird niemand mehr abstreiten.
Stimmt.
Genau. Für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht ganz kurz noch, da möchte ich auf eine Podcast-Episode verweisen mit dem Psychoneuroimmunologen Professor Dr. Dr. Christian Schubert. Der war hier im September zu Gast, war auch sehr, sehr spannend. So, jetzt hast du das irgendwie so angedeutet, der Körper spricht mit uns, wenn wir die Seele nicht mehr hören oder nicht hören wollen. Warum tut er das?
Er möchte irgendwie die Seele dabei unterstützen, dass wir doch gehört werden. Weil es gibt ganz oft Dinge in unserem Leben, die wir unabsichtlich gar nicht bewusst verdrängen. Vielleicht habe ich als Kind gelernt, gewisse Gefühle nicht zu spüren, weil ich selber noch nicht gelernt habe, damit umzugehen. Ich habe als Kind natürlich nicht gelernt, sie in Worte zu fassen. Ich hatte vielleicht Angst, durch meine Bedürfnisse andere zu stören, weil sehr, sehr viel los war und ich habe einfach versucht, möglichst wenig zu stören. Ich habe mich angepasst. Und diese Anpassung, die ist für mich dann selbstverständlich und die nehme ich mit. Und genau daraus resultierend können dann aus unseren Erfahrungen heraus gewisse innere Konflikte entstehen, wie beispielsweise ein Nähe-Distanz-Konflikt. Ich würde mir auf der einen Seite eigentlich Nähe wünschen, habe aber gelernt, dass mich Nähe auch verletzlich macht und gehe deshalb immer unbewusst auf Distanz. Also ich habe mir irgendwie Verhaltensweisen angewohnt, die nicht gesund sind, aber die habe ich zum Selbstschutz vielleicht schon in meiner Kindheit erlernt, dass ich mir zwar eigentlich Nähe wünsche, aber weil die Nähe oftmals wehgetan hat, ich bin enttäuscht worden, ich bin zurückgewiesen worden, habe ich auch gelernt, ich gehe auf Distanz, weil dann bin ich weniger verletzlich.
Und wie würde dann der Körper mit dieser Problematik umgehen oder was würde er uns dann sagen?
Das ist individuell völlig unterschiedlich. Es gibt zwar schon gewisse Muster, die mit Krankheitsbildern gut vereinbar sind. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel gewisse Gefühle einfach nicht so gut verdauen kann oder nicht loslassen kann, das ist dann oftmals so der Magen-Darm-Trakt. Jemand, der eher zu Verstopfung neigt, der haltet gern an Dingen fest, der tut sich ein bisschen schwer möglicherweise mit dem Loslassen. Jemand, der gelernt hat, Dinge, die ihm nicht gut tun, sofort loszulassen, neigt vielleicht eher zu einem Durchfall. Mhm. Aber all diese Dinge kann man überhaupt nicht verallgemeinern, weil jeder Mensch hat irgendwo seine körperlichen Schwachstellen. Und da gilt es dann ganz individuell in einer gezielten Anamnese zu schauen, was sind die biografischen Hintergründe, was könnte ein möglicher innerer Konflikt sein. Da gibt es verschiedenste, einen haben wir schon erwähnt. Es gibt beispielsweise auch einen Selbstwertkonflikt. Es gibt Versorgung versus Autonomie. Also wir haben hier ganz verschiedene Konflikte, die sich im Laufe der Kindheit meistens zeigen und dann auch etablieren und selber aber nicht bewusst sind. Mhm.
Aber das ist eben bei dem einen, dann sind es die Kopfschmerzen, beim nächsten das Rückenproblem. Genau. Das über unsere Schwachstelle versucht genau. unser Körper aufmerksam zu machen. Du, da ist mit deiner Seele was nicht in Ordnung.
Ja, genau.
Und da hilfst du dann den Patienten oder deinen, sind es Patienten oder Klienten?
Das ist unterschiedlich. Also da sehen wir uns irgendwie nie ganz einig im Wording.
Weil ich glaube, wenn man ganz streng ist, du bist ja keine Ärztin,
ja,
das
genau.
muss man auch sagen, sondern
genau.
du bist Psychologin eben.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, ob man da von Patienten eben sprechen kann.
Also ich spreche immer viel lieber von Klienten. Es gibt ja auch beispielsweise die berühmte klientenzentrierte Therapie. Aber auch der Physiotherapeut spricht oft von Patienten. Ich sage mal, das ist eine Frage des persönlichen Wordings. Im Endeffekt wollen wir alle den Menschen, die zu uns kommen, vollumfänglich helfen und schauen, dass es ihnen, nachdem sie bei uns waren, wieder besser geht. Mhm.
Und wie machst du das jetzt genau? Weil ich nehme mal an, zu dir kommen Menschen, die vielleicht schon bei vielen Ärzten waren, mit ihren Beschwerden. Mhm. Man hat nichts gefunden. Mhm. Und dann schaust du da genauer hin. Aber wie funktioniert das? Was machst du?
Wir tauchen wirklich ein. Ja, wir gehen zurück in die Kindheit. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass meine Klienten 300 Stunden zu mir kommen müssen, um ihre Kindheit aufzuarbeiten. Aber wir schauen trotzdem. Also mein Schwerpunkt ist die psychodynamische Kurzzeittherapie. Wir schauen aber trotzdem in die Kindheit, weil da oftmals der biografische Ursprung ist. Wie waren meine eigenen Objektbeziehungen? Wie ist die Beziehung zu meinem eigenen Ich? Wie ist aber auch die Beziehung zu meinen Bezugs- und Bindungspersonen? Habe ich eine sichere Bindung erfahren, eine unsichere Bindung? Haben sich meine Eltern vielleicht scheiden lassen? Habe ich immer darauf geachtet, wenn sich die Eltern viel streiten, dass trotzdem eine Harmonie da ist? hat die Mama vielleicht unter Kopfschmerzen gelitten und ich habe immer drauf geschaut, schon als Kind, dass es der Mama gut geht. Ich habe ihr einen Tee gekocht, ich habe mich um die Geschwister gekümmert. Mhm. Aus all diesen Verhaltensweisen, die wir als Kind adaptieren aus unserer Umgebung, entstehen unsere Überzeugungen über uns selbst, unsere Schemata. Ich arbeite auch sehr gerne mit der Schematherapie.
Was ist das genau nochmal?
Die Schematherapie, das sind gewisse, ich sage mal vereinfacht gesagt, Glaubenssätze, die in uns entstehen. Ah, ja. Ich muss mich um andere kümmern, ich muss schauen, dass es den anderen gut geht, ich muss Verantwortung übernehmen, ich bin nicht wertvoll genug, etwas zu brauchen, solche Dinge.
Mhm. Also ihr schaut da gemeinsam, was ist da, welche Muster prägen mich?
Genau, genau.
Und siehst du dann sehr schnell den Zusammenhang zwischen diesen Mustern und dem körperlichen Symptom?
Manchmal sagt mir mein Bauchgefühl schon etwas, aber daran darf ich dann auf keinen Fall festhalten, weil jeder Mensch komplett anders ist. Und vielleicht sagen mir meine Erfahrungswerte, das könnte das und das sein, aber dann wäre der allergrößte Fehler, das irgendwie zu vereinheitlichen und aus meiner subjektiven Sichtweise heraus über den Klienten etwas drüber zu stülpen, was aber vielleicht gar nicht zutrifft. Also das Wichtigste ist immer, zuhören, nachfragen und es wirklich zu spüren, den Klienten zu begleiten, dass er sich traut, es zu spüren und ihn dahin zu leiten, dass er sich nicht nur traut, sondern dass er auch in die richtige Richtung das erste Mal denkt, es überhaupt spüren zu können.
Dazu mehrere Fragen. Erstens einmal, ist es dann so, dass dem Patienten der Zusammenhang klar wird, ich habe Kopfschmerzen, weil ich, sage jetzt, das angepasste Kind war, ja? Ist das dann so?
Im schönsten Fall ja, weil wenn es so ist, dass ihm selber etwas bewusst wird, dann decken wir einen sogenannten blinden Fleck auf.
Genau, und das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen, weil können deine Klienten, Klientinnen das dann überhaupt annehmen? Weil ich denke mal, wenn ich so einen blinden Fleck habe, dann tue ich mir ja wahrscheinlich sehr schwer damit, das auch zu akzeptieren. Das habe ich ja jahrelang vielleicht auch verdrängt, will das vielleicht auch gar nicht wahrhaben. Und in welchem Zeitraum passiert das alles? Du hast gesagt, du arbeitest eher, wie hast du gesagt, schnell oder effizient.
Ja, es ist die Kurzzeittherapie, aber trotzdem, also es ist jetzt nicht nur eine Sitzung.
Ja.
Das ist dann, die Frage, ganz wichtig ist einmal, dass ein Vertrauen entsteht zwischen meinen Klienten, Klientinnen und mir, weil ohne Vertrauen dürfen wir nicht in die Tiefe abtauchen. Und dann geht's um ein ganz behutsames Aufdecken. Also ich kann dann nicht eine sogenannte Verdachtsdiagnose, dass ich mir denke, ah, da steht sicher der innere Konflikt dahinter oder da ist dieses Modi, dass jemand sofort ins ängstliche Kinder-Ich geht, wie auch immer. Also wir schauen ganz behutsam gemeinsam hinein und wenn es aber so ist, dass es für den Klienten verständlich ist, dass wir gemeinsam etwas aufdecken, wo er sagt, stimmt, da lohnt es sich näher hinzuschauen. Und wenn er das dann mitnimmt und auch ohne mich lernt, immer wieder in Situationen, wo er merkt, oh, jetzt kommen die Beschwerden. Ja, jetzt laufe ich wieder ständig auf die Toilette, es kommen die Kopfschmerzen, es kommen die Rückenschmerzen. Also wenn er lernt, seinen Schmerz mit seinen Affekten, mit seinen Gefühlen zu verbinden, dann ist er am allerbesten Weg. Und dann ist es so, dass er mich mit der Zeit auch nicht mehr braucht, weil er selber in eine völlig neue Richtung denkt und es wird ihm klar, dass er sich selber erlauben kann, den Schmerz mit Gefühlen in Verbindung zu bringen.
Was bald kommt.
Ein Blick nach vorne. Am 25. April findet im Hotel Anders am Belvedere unser großes Event Kunst der Balance statt. Mit Top-Expertinnen wie zum Beispiel Krebsforscherin Dr. Hanna Heikenwälder. Rund ums Thema Detox für Body und Soul. Sichern Sie sich noch schnell Tickets. Ich freue mich auf Sie. Im besten Fall gehen dadurch die Beschwerden zurück und der Körper muss sich nicht mehr melden, oder?
Genau, also im besten Fall kann ich mir selber so gut zuhören, dass ich schon im Vorfeld merke, wann kommen Symptome und dann kann ich in eine Umfeldanalyse gehen, ja. Das kann ich auch im Nachhinein machen in diesem Lernprozess, dass ich dann noch einmal in die Retrospektive gehe und schaue, okay, wo war ich, wie die Schmerzen gekommen sind, wie war die Situation, wie war die Umgebung, mit wem war ich zusammen? Gibt's vielleicht Situationen, wo ich etwas zum Ausdruck hätte bringen wollen, ich habe mich aber nicht getraut? Also gehe ich jetzt aus psychoanalytischer Sicht zum Beispiel in eine sogenannte Reaktionsbildung hinein? Ich reagiere im Außen anders als eigentlich im Innen. Ich möchte wahnsinnig gern etwas ansprechen. Ich bin wütend, ich bin ärgerlich, bin aber im Außen total freundlich und tue mich sogar unterordnen. Und das kann dazu führen, dass Symptome entstehen, weil ich handle ja gegen mein eigenes Ich. Aber ich habe vielleicht nie gelernt, mich zu trauen, im Außen auch einmal wütend zu sein, meine Meinung zu sagen, Grenzen zu setzen.
Würdest du dann sagen, das sind Menschen, die sich schwer damit tun, authentisch zu sein?
Naja, es sind eher Menschen, die es noch nicht gelernt haben, sich zu trauen, aus der eigenen Ich-Stärke heraus zu handeln, sondern gelernt haben, sich der Umgebung mehr anzupassen, um Konflikten auszuweichen.
Und hast du dann so etwas wie eine Erfolgsquote, dass du sagst, ich weiß nicht, so und so viele Menschen kann ich im Schnitt oder prozentuell helfen, wenn sie bei mir sind mit körperlichen Symptomen?
Also ich hoffe, dass ich es kann. Ich kann jetzt keinen Prozentwert nennen, aber das schönste Geschenk ist immer, wenn sie mich nicht mehr brauchen. Und dann ist das allerschönste Geschenk, wenn sie mich weiterempfehlen oder wenn in ihrer eigenen Umgebung irgendetwas auftritt, etwas Neues, dass sie wieder an mich denken und sagen, jetzt hätte ich total gern wieder mal eine Stunde.
Also das heißt, das ist dann schon etwas, wo man vielleicht dann auch länger dranbleibt, weil ich kann mir vorstellen, wenn das Symptome sind oder Beschwerden, die du vielleicht dein Leben lang schon irgendwo hattest, dann geht das ja auch nicht innerhalb von einem halben Jahr weg. Ne?
Da muss man sich selber Zeit geben. Und darum hoffe ich auch, dass das Buch hilft, weil da braucht man mich nicht dazu. Da kann man zu Hause selber nachlesen. Das soll schon mal anstupsen, in die richtige Richtung zu denken, in der eigenen Seele mal abzutauchen, Botschaften auf den Grund zu gehen. Und wenn man sich dann denkt, irgendwie bei diesem Tauchvorgang fühle ich mich noch ein bisschen alleine, ich hätte gerne jemanden, der mich an der Hand nimmt, dann freue ich mich über eine temporäre Begleitung. Aber in Wirklichkeit muss man diesen Weg dann schon alleine gehen, weil man kriegt eine Anleitung, man hat einen Wegweiser, man weiß, es gibt jemanden, der mich an der Hand nimmt, aber gehen muss ich alleine.
Ja, bleiben wir vielleicht kurz beim Buch. Du hast ja dann bei jedem Symptom irgendwie mögliche seelische Ursachen aufgelistet und dann auch mögliche Lösungsansätze, also heilende Gedankenmuster. Da sind wir wieder bei den Affirmationen.
Genau.
Wirkt das wirklich?
Ja. Also das wirkt wirklich nicht nur, weil es in meinem Buch drinnen steht, sondern auch ganz unabhängig vom Buch im Alltag. Weil wenn du dir mal vorstellst, du hast eine große Aufgabe vor dir und deine Hauptüberlegung ist, das schaffe ich nicht, dann gehe ich ja an die Sache ganz anders heran, viel unbeholfener, hilfloser, bis hin zu einer inneren Ohnmacht, einer inneren Überforderung, versus wenn ich mir überlege, Wahnsinn, das ist zwar unglaublich viel, aber natürlich schaffe ich das. Ich bringe jetzt zuerst einmal eine Struktur rein, ich habe schon ganz andere Dinge geschafft. Ich überlege, wie hätte ich das jetzt, was habe ich hier aus der Vergangenheit gelernt, wie möchte ich es machen, wo brauche ich vielleicht auch Unterstützung? Also rausgehen aus der Hilflosigkeit, reingehen in eine Strukturplanung und auch in die Überlegung, wenn ich fühle, etwas nicht alleine zu schaffen, wer kann mir helfen?
Ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen bei diesen Affirmationen bleiben, weil über die wurde auch viel geredet natürlich und viel diskutiert. Ich weiß nicht, gibt's da wissenschaftlich fundierte Belege, dass Affirmationen tatsächlich wirken oder, um nicht zu sagen, heilen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich persönlich kenne sie leider nicht. Das bedeutet nicht, dass es die wissenschaftlichen Belege nicht gibt. Aber ich traue mich jetzt auf keinen zu verweisen, wo ich sage, da sind wir hundertprozentig sicher, da gibt es einen wissenschaftlichen Beleg, auf den wir bauen können, vollumfänglich.
Aber trotzdem empfiehlst du es deinen Klientinnen?
Ich empfehle es, weil ich es auch bei mir selber merke. Also ich habe zum Beispiel manchmal, wenn irgendwie so ein absoluter Stress ist, ja, sage ich zu mir selber, ich bin in Sicherheit.
Und jetzt darf ich da einhaken, weil das finde ich so eine zentrale und wichtige Frage. Muss ich das glauben? Weil ich fühle mich ja nicht sicher. Genügt es zu sagen, ich bin in Sicherheit? Aber ich glaube es ja nicht, weil sonst hätte ich ja, ich habe ja offensichtlich Angst. Ja. Weißt du, was ich meine? Diesen Unterschied zwischen, muss ich das fühlen, diese Affirmation? Weil da tue ich mir doch schwer. Ich kann mir doch nicht sagen, ich bin in Sicherheit, wenn ich gerade furchtbare Angst oder furchtbaren Stress habe.
Ja, also da muss man unterscheiden. Ich spreche hier von einer sogenannten Reparentifizierung. Das heißt, ich gebe mir selber eine Sicherheit, selber Gefühle, die ich mir in meiner Kindheit von meinen Bezugspersonen gewünscht hätte, vielleicht aber in dieser Form nicht bekommen habe. Mhm. Weil warum bin ich in dieser Situation ängstlich? Also da ist jetzt zu unterscheiden, ist es eine Realangst oder ist es eine subjektive Angst, die ich habe, aber vielleicht hätte jemand anderes in dieser Situation überhaupt keine Angst. Mhm. Und dann ist die Überlegung, was hätte ich mir gewünscht, dass eine Bezugsperson zu mir sagt, dass sie mir diese Angst nimmt. Und aus dieser Perspektive heraus kann ich so in meinem inneren Dialog mit mir selbst sprechen, dass es mir wirklich die Sicherheit gibt, weil ich lerne als Erwachsener zu verstehen, ich bin nicht mehr das hilflose Kind, das jetzt Angst haben muss.
Reparentarisierung heißt.
Reparentifizierung.
Und das schafft man, dass man sich selbst dann der Elternteil oder die Bezugsperson ist, so wie man sich die gewünscht hätte, im Sinn von du bist in Sicherheit und deswegen, und das funktioniert.
Das funktioniert, das ist ein Lernprozess. Da gibt es die 12 Schritte der Reparentifizierung, wo ich genau diese Dinge lernen kann. Auch das braucht ein bisschen Zeit, weil eine der größten Herausforderungen für uns ist es, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse überhaupt erst einmal erkennen. Und mit Bedürfnis meine ich nicht, ich bin müde, ich habe Hunger, ich habe Durst, sondern wirklich meine tiefen seelischen Bedürfnisse.
Ja, und diese, ich möchte jetzt noch ganz kurz bei den Affirmationen bleiben. Du ordnest ja den verschiedenen Beschwerden eben die möglichen Ursachen zu. Und diese Affirmationen, die du dann gibst, woher weißt du, dass dann diese Affirmation für dieses oder jenes Leiden passt?
Ob es wirklich passt, es soll ein Denkanstoß sein. Dass wenn ich einmal etwas lese und mich bringt das auf eine Idee, heißt das noch lange nicht, dass genau diese Affirmation jetzt wirklich mir etwas bringt und auf mich zutrifft. Aber es soll eine Beispielaffirmation sein, die mir ein bisschen ein Fundament bietet, um davon abgeleitet dann meine eigene zu definieren. Aber dass es wirklich hilft, nützt nichts, wenn ich irgendeine vorgegebene Affirmation auswendig lerne, die nicht meine ist.
Also man muss schon in Resonanz damit gehen und das auch irgendwo fühlen. Ja. Und du gibst ja nicht nur Affirmationen, sondern du listest, glaube ich, auch Akupressurpunkte aus.
Genau.
Zu den einzelnen Symptomen und gibst auch manchmal Nährstoffempfehlungen.
Ja.
Wie kommst du zur Akupressur, wenn ich das noch kurz fragen darf?
Die Akupressur ist etwas, was ich selber unglaublich schätze, weil sie gibt mir das Gefühl, selbstwirksam zu sein. Ich habe einen Punkt, wo ich weiß, okay, den kann ich selber drücken, egal wo ich bin. Ich bin total unabhängig, ich brauche niemanden dazu. Und alleine dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit ist schon ein erster Schritt, der mich aus der Hilflosigkeit herausbringt. Und in der chinesischen Medizin gibt es ja über unsere Meridiane, ist der ganze Körper ist unglaublich großartig miteinander verbunden. Und hier geht es aber nicht darum, dass ich unbedingt zu 100% genau diesen Punkt treffen muss. Es geht darum, ich weiß, ich kann selber etwas tun. Und auch wenn ich ein bisschen neben diesem Punkt bin, immer dort, wo ich wirklich etwas spüre, bin ich am richtigen Punkt.
Das heißt, dort, wo es weh tut, drückt man dann noch ein bisschen fester. Ist das so?
Ja.
Und dann wartet man quasi, bis der Schmerz nachlässt.
Genau. Ja, also ich kann ihn einfach aktivieren, indem ich durch Druck, auch durch leichte Kreise, draufbleibe. Ich kann auch so lange draufbleiben, bis ich selber spüre, er wird besser. Und dadurch gehe ich ja nicht nur in die Selbstwirksamkeit, sondern ich gehe auch raus aus meinem Gedankenkarussell, weil ich fokussiere mich auf diesen Punkt. Also ich kann mich dadurch kognitiv selber auch ein bisschen austricksen, dass ich aussteige aus der Grübelspirale und reingehe in die Selbstwirksamkeit.
Also Hinweis auch im Buch, das ist sehr schön aufgelistet, auch eben mit Illustrationen, wo diese Punkte für die einzelnen Beschwerden zu finden sind. Du gibst mir laufend so viele gute Stichworte. Die Grübelspirale, dieses Zerdenken eben von Beschwerden. Also da muss ich mich selber auch am Schopf nehmen. Ich bin ja wirklich eine Hypochonderin, wie sie im Buche steht. Das heißt, wenn mir was weh tut, beginnt sofort, was könnte das sein? Und das ist bei mir immer gleich das Schlimmste. Du lachst jetzt, aber das ist sehr belastend.
Natürlich. Ja, das ist absolut belastend. Und ich muss mich da selber auch am Schopfe nehmen. Das ist so, weil wir in einer Zeit leben, in der man alles sofort nachschauen kann.
Ja.
Und der allergrößte Fehler, den wir machen können, ist, wenn wir unsere Symptome googeln.
Aber Sabine, ich sag dir jetzt was. Jetzt plaudere ich wirklich aus dem Nähkästchen. Bei mir war das schon lang vor dem Internet so. Ich glaube, ich war in meiner Jugend, ja, hatten wir so ein Gesundheitslexikon, ja. Und ich habe wirklich, das waren Schmöker. Ich bin mit denen im Bett gelegen und habe mir gedacht, was könnte ich haben, ja? So auf die Art. Also auch kein Wunder dann, dass ich wahrscheinlich Gesundheitsjournalistin geworden bin.
Stimmt.
Weil mich das dann einfach fasziniert hat, überhaupt auch welche Krankheiten es gibt, ja. Und eben die Zuordnung etc. Gut, jetzt ist es so, dass ich definitiv nicht alleine bin, was psychosomatische Beschwerden betrifft. Ich habe gelesen, dass rund 30-40% aller Patientinnen in Österreich unter Beschwerden leiden, die psychosomatischen Ursprungs sind. Und das finde ich wahnsinnig viel.
Mein Tipp für Sie.
Ein Lifehack, den mir Biohacker und Psychologe Max Gotzler verraten hat. Er gibt MCT-Öl in seine Frühstücksbowl. Das liefert nämlich schnelle Energie fürs Gehirn, hält den Blutzuckerspiegel stabil und soll angeblich sogar beim Abnehmen unterstützen. Jetzt, welche Beschwerden gelten denn so als ganz typisch psychosomatisch?
Ich sage immer zum Spaß, wenn man am Abend im Hauptabendprogramm fernsieht und man sieht die Apothekenwerbungen, was alles rezeptfrei zu kaufen ist, dann haben wir eigentlich diese Krankheitsbilder. Wir haben die Kopfschmerzen, wir haben die Verspannungen, die Rückenbeschwerden, den Reizdarm, Sodbrennen, all diese Dinge, die für uns ja wirklich maximal unbequem sind. Und da ist es wieder, was wir heute schon mal gesagt haben, es ist ein Individualschmerz. Der eine neigt eher zum Kopfschmerz, der andere neigt vielleicht eher zum Reizdarm. Der nächste hat die Verspannungen. Vieles hängt auch zusammen, weil wenn ich Kopfschmerzen habe, ist es naheliegend, dass oftmals auch Nackenbeschwerden dazugehören. Habe ich einen Reizdarm und ich fokussiere mich immer darauf, wo ist die nächste Toilette? Hoffentlich passiert jetzt nichts in bestimmten Situationen. Darf ich das essen? Soll ich lieber nichts essen? Also auch diese Gedanken führen ja zu einer permanenten inneren Anspannung und die wiederum führt auch zu einer muskulären Verspannung.
Genau, Stress verstärkt Verspannungen. Ich glaube, jetzt sind wir soweit. Vielleicht hast du Lust, dass wir uns ein paar dieser häufigsten Symptome ein bisschen genauer anschauen. Bleiben wir vielleicht gleich bei den Magenschmerzen. Das ist auch etwas, was ich kenne. Jetzt frage ich dich einfach, was könnte da dahinter stecken an seelischen Ursachen und vor allem auch, was hilft?
Ja, was schlägt sich mir auf den Magen? Das ist wirklich eine Überlegung, die hier zugrunde liegt. In welchen Situationen spüre ich, dass Magenbeschwerden kommen? Vielleicht auch schon im Vorfeld. Ich lese möglicherweise schon eine Woche vorher einen Termin in meinem Kalender und spüre schon in meinem Körper eine Reaktion, die ich wegdrücke, weil ich vielleicht in dem Moment auch überhaupt keine Zeit habe. Ja, und dann gilt es einmal, der Sache auf den Grund zu gehen und zu überlegen, was löst es in mir aus? Was für ein Gefühl löst es aus? Warum löst es das aus? Was sind Erfahrungen, die ich hier aus der Vergangenheit schon mitnehme? Vor was habe ich auch Angst in diesem Moment, vor diesem Termin?
Ja, und ich glaube aber die Frage, die ich oder sich vielleicht viele andere als erstes stellen würde, was habe ich gegessen? Habe ich das nicht vertragen? Also wir denken, glaube ich, nicht zuerst vielleicht an die seelischen Ursachen.
Ja, das ist wieder die Geschichte mit der Verdrängung, wobei wir auch Bauchweh bekommen können, wenn wir etwas Falsches gegessen haben. Das möchte ich gar nicht außen vor lassen.
Ja, ja, es ist ja auch so. Deswegen ist es, glaube ich, auch schwer zu differenzieren, oder? Weil aber man beginnt auf alle Fälle sich zu fragen, warum habe ich das jetzt?
Genau.
Und ich will es weghaben, ja?
Genau.
Und was wären dann zum Beispiel Affirmationen, mit denen ich Magenschmerzen vielleicht langfristig wegbekomme?
Ob es jetzt direkt eine Affirmation ist, da muss ich für mich selber schauen, welche Form der Unterstützung würde ich mir in diesem Moment wünschen. Also warum merke ich, wenn ich diesen Termin lese, eine körperliche Reaktion? Und wenn ich dann in mich selber hineinfühle, was gibt mir hier, was ist der Ursprung dieses Unbehagens? Was befürchte ich möglicherweise bei diesem Termin? Was macht mir hier Magenschmerzen? Und welche Form der Unterstützung würde ich mir wünschen, dass es mir besser geht? Was befürchte ich, kann passieren und welche Form der Unterstützung brauche ich? Und hier kann ich dann wieder in die Reparentifizierung gehen, dass ich mir überlege, was hätte ich mir in so einem Moment, wenn ich vor einem Termin Bauchweh habe, was hätte ich mir hier gewünscht? Oder wenn ich Kollegen habe, wenn ich Personen in meinem Umfeld habe, die mir immer wieder Bauchschmerzen machen. Warum? Warum reagiere ich auf die Situation, auf das Umfeld, auf die Person? An was erinnert es mich? Was habe ich vielleicht in meiner Kindheit, in meiner Jugend schon mal erlebt, was das bis heute in mir auslöst? Und was brauche ich, dass ich mich sicherer fühle? Und genau davon abgeleitet kann dann die Affirmation entstehen.
Okay, aber schafft man sowas im Alleingang? Das ist, glaube ich, sehr schwer, dass man sich da alleine zu diesen Fragen, also dass man da die richtigen Fragen stellt, oder?
Ja, also das Buch soll eben anstupsen. Aber manches Mal, wenn sich Schmerzen wirklich tief in einem drinnen festgesetzt haben, verankert haben, man weiß schon im Vorfeld, man, da kriege ich sicher wieder Bauchweh, da werde ich ständig wieder auf die Toilette laufen oder ich habe heute schon Kopfweh, wenn ich nur dran denke. Also da ist es dann schon oftmals auch sinnvoll, jemanden zu haben, der mich eben temporär an der Hand nimmt, der mit mir zurückgeht und einmal schaut, wo ist der biografische Ursprung dieser Beschwerden und mir auch hilft, aus diesem, auch wieder Grübelkarussell oder aus dieser Hilflosigkeit auszusteigen und in den gesunden Erwachsenen zu gehen, um da wirklich selbstbestimmt zu sein.
Jetzt im Frühjahr leiden viele Frauen unter Blasenentzündungen. Welche Botschaft steckt da dahinter? Kann ich auch selbst ein Lied davon singen? Vielleicht ganz kurz. Also ich hatte immer wieder Blasenentzündungen, war bei x Ärzten und man hat eigentlich nichts gefunden. Weder im Ultraschall, noch im Harn, noch bei der Harnkultur. Also liegt ja da auch irgendwo dann wahrscheinlich der Schluss nahe, dass irgendwas mit der Psyche zu tun haben muss. Was können uns wiederholte Blasenentzündungen sagen? Leiden ja auch viele Frauen darunter.
Ja, Blasenentzündungen widerspiegeln uns oft so einen inneren Konflikt auch von Nähe und Abgrenzung. Wie viel Nähe lasse ich zu, auch aus meiner Weiblichkeit heraus? Wo möchte ich mich mehr abgrenzen? Wo möchte ich mehr Grenzen setzen?
Sprichst du Beziehungsthema an, oder?
Ja, auch.
Ja. Ja.
Aber auch ganz allgemein, also wo ich kann ja jetzt nicht nur in einer Beziehung Nähe zulassen, sondern auf verschiedensten Ebenen, also dass ich mich emotional jemandem gegenüber öffne. Ich spreche da nicht nur von der sexuellen Nähe, sondern ganz allgemein, inwieweit bin ich in der Lage, mich zu öffnen, Nähe zuzulassen? Inwieweit möchte ich mich aber auch abgrenzen? Habe ich gelernt, mich abgrenzen zu dürfen? Habe ich gelernt, Grenzen zu setzen? Nein zu sagen.
Ah ja.
Ja, was möchte ich vielleicht auch loslassen, weil Blasenentzündung heißt ja immer, es ist ein Stau und dieser Stau, der ist auch schmerzhaft, es ist eine Entzündung und das möchte sich lösen. Eigentlich möchte es fließen, es kommt aber nicht wirklich ins Fließen, es ist zitzelweise, wie wir in Österreich sagen und weil es zitzelweise ist, laufe ich ja ständig wieder und es lenkt mich von anderen Dingen auch ab, weil mein Hauptgedanke ist, wo ist die nächste Toilette? Kann ich überhaupt das Haus verlassen? Was ist, wenn ich jetzt, eigentlich soll ich viel trinken, aber wenn ich viel trinke, muss ich ja nur öfter wischeln gehen, hat das bei uns in der Familie geheißen. Also man ist auch da wieder in so einem Karussell drinnen. Und da ist eben die Überlegung, oftmals kann dieser innere Konflikt dahinter stehen zwischen Nähe und auch Abgrenzung.
Okay. Ich möchte mal noch den Rücken anschauen, weil ganz viele ja auch unter Rückenschmerzen leiden und da, man weiß ja, das kommt so ein bisschen vom viel tragen müssen, ja. Rücken ist irgendwie so die Tragfläche auch für innere Lasten. Ist ein Unterschied, ob es der untere Rücken ist oder der obere, oder differenziert man da nicht so genau?
Naja, es kommt darauf an, wo ich die Last spüre und was er trage und trage ich eigentlich alles. Ist es auch, dass ich vielleicht, ich habe mir zu viel auf die Schultern geladen, ja, ich stemme ganz viele Dinge auch für andere Menschen, ich funktioniere einfach. Weiter unten, unterer Rücken ist oftmals, früher haben Frauen so ein Korsett getragen und wir haben oft ein unsichtbares Leistungskorsett. Mhm. Oh ja. Also wir wollen ständig leisten, leisten, leisten. Mhm. Wir haben möglicherweise einen Selbstwertkonflikt und glauben, einen unbewussten meistens, und glauben nur wertvoll zu sein, wenn wir leisten. Das glauben wir sogar uns selbst gegenüber. Das heißt, wir drücken den Schmerz weg. Dieses Leistungskorsett manifestiert sich gerne im unteren Rücken. Die Last ganz alleine tragen, sich ganz viele Dinge aufzuschultern, ist, wie der Name schon sagt, oftmals im Schulterbereich.
Oh, das sind viele gute Hinweise. Ich komme jetzt noch auf die klassischen Erkältungssymptome wie Halsweh oder Husten.
Halsweh, Husten, alles, was etwas mit dem Hals zu tun hat, ist eine Form von Ausdruck. Wir drücken ja unsere Bedürfnisse, auch unsere Grenzen. Alles, was wir zum Ausdruck bringen wollen, das geschieht über den Hals, über unsere Stimme. Und wenn wir jetzt einen Kloß im Hals haben, wenn wir heiser sind und wir haben uns nicht im Vorfeld verkühlt, sondern es ist irgendwie so ein Globusgefühl, ein psychosomatisches, oder ein immer dieses Räuspern, mir verschlägt es wortwörtlich die Stimme. Oder der Husten ist, ich möchte endlich was loswerden, es muss endlich etwas raus, aber ich kann es noch nicht in Worte fassen, ich finde noch keine Worte dafür, das kann hier sehr oft dahinter stehen.
Spannend. Sabine, würdest du so weit gehen und sagen, jedes körperliche Symptom, vielleicht sogar auch dann eben, wenn es klare Diagnosen gibt, ja, hat seelische Ursachen?
Ja, bis zu einem gewissen Grad schon, weil es unglaublich eng zusammenhängt. Weil warum werde ich krank? Also auch da muss man schauen, natürlich, ich kann eine genetische Disposition haben. Es liegt jetzt auch an der Krankheit per se. Aber die Psyche hängt ganz stark damit zusammen, ob ich krankheitsanfällig bin, wie wir eingangs auch schon mal gesagt haben. Stress hat Auswirkungen auf unser Immunsystem. Unser Hormonhaushalt hat auch Auswirkungen auf unsere Entzündungsparameter. Und wie wir auch unser Leben leben, wie krankheitsanfällig sind wir.
Und wie siehst du das bei Unfällen? Passieren die zufällig?
Das liegt jetzt am Unfall. Also wenn ich ganz abgelenkt bin, weil ich total gestresst bin und ich übersehe eine Stufe, ist ein Pech. Ja, aber es gibt auch Unfälle, wenn mir beim Autofahren jemand reinfährt, dann ist es passiert, aber das hat nichts mit meiner Psyche zu tun. Also da ist es dann wichtig, mal drauf zu schauen, was für ein Unfall war es? Kann ich selber was dafür? War ich unaufmerksam? Ist es ein Fremdverschulden, wo ich überhaupt nichts dafür kann? Und manches Mal ist es vielleicht sogar auch etwas, wo uns unser Körper ganz bewusst entschleunigen möchte, weil wir selber überhaupt nicht in der Lage sind, uns eine Auszeit zu nehmen, sondern ständig vor uns hinwuseln. Und dann passiert irgendwas und plötzlich müssen wir dann lernen, es geht doch auch ohne uns. Wir dürfen uns auch einmal zurückziehen.
Ja, das sind alles spannende Ansätze. Jetzt frage ich mich, ist es manchmal vielleicht sogar auch umgekehrt? Also kennst du das auch? Ich glaube vielleicht, meine Beschwerden sind unter Anführungszeichen nur psychosomatisch, aber in Wahrheit steckt eine organische Ursache hinter den Beschwerden. Welche Symptome, glaubst du, werden da vielleicht am häufigsten übersehen oder kennst du sowas gar nicht?
Na, ich kenne das leider schon, weil das ist ein Hauptrisikofaktor der Psychosomatik, weil sich natürlich jeder Mensch wünscht, organisch gesund zu sein. So sehr wir unter psychosomatischen Schmerzen leiden, weil sie sich ja total echt anfühlen, sie sind ja da, aber sie haben keinen organischen Hintergrund. Und natürlich ist unser größter Wunsch, dass wir organisch gesund sein dürfen. Und dann ist auch oftmals die Gefahr da, es zu verdrängen, dass wir uns selber überlegen, ja, das ist bestimmt nur psychosomatisch, das muss ich mir gar nicht anschauen. Großer Fehler. Immer unbedingt anschauen.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis jetzt gegen Ende. Vielleicht gibt's sowas, nochmal als abschließende Frage, woran merkt man selbst, dass Beschwerden psychosomatisch sein könnten?
Das merke ich wieder, wann treten sie auf? Wenn ich da wirklich einmal selbstreflektiert darauf schaue, sind sie konstant? Kommen sie in bestimmten Situationen? Wie geht's mir damit? Und was sind auch mögliche Begleiterscheinungen? Also merke ich, dass ich beispielsweise eben Fieber entwickle, dass eine gewisse Schwellung da ist, die sich aber warm anfühlt? Habe ich eine Entzündung drinnen? Wache ich nachts immer wieder auf? Also ich muss schon auch in der Lage sein, körperliche Symptome zu erkennen, weil dann heißt es überhaupt schnell zum Arzt zu gehen, weil wenn es wirklich etwas Organisches sein sollte, dann zählt ja jeder Tag. Je früher ich es entdecke, umso besser kann ich helfen. Und dann habe ich dieses unglaublich wertvolle interdisziplinäre Zusammenspiel aus Medizin und Psychologie.
Genau, weil das soll es ja eigentlich sein.
Das soll sein.
Warum, glaubst du, werden Patientinnen und Patienten mit psychosomatischen Beschwerden in unserem Gesundheitssystem oft immer noch nicht ernst genug genommen?
Ich weiß nicht, ob sie wirklich nicht ernst genug genommen werden. Das Problem ist der Zeitfaktor. Weil wenn man jetzt zum Arzt geht, da sitzen meistens schon ganz viele andere Patienten und Patientinnen im Wartezimmer. Und der Arzt schaut einfach, ist der Patient organisch gesund? Das ist seine Hauptaufgabe, dass er, wenn wirklich eine Diagnose zu stellen ist, das richtig macht, das findet. Aber es fehlt ihm der Faktor Zeit, um gemeinsam in die Biografie einzutauchen, in die Tiefe zu gehen, einmal zu schauen, was könnte ein innerer Konflikt sein, all diese Dinge. Und darum ist es in der subjektiven Wahrnehmung der Betroffenen oft so, dass sie zu wenig ernst genommen werden, weil sie hören zwar, sie sind organisch gesund, aber es bleibt ja der Schmerz. Und mit dem Schmerz fühlt er sich total allein.
Das und finde ich, aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, oft wird man dann auch zum nächsten Arzt geschickt. Also ich habe Symptome, okay, da ist keine Ursache, der organische in Ordnung, aber schauen wir mal, ob da noch was. Und das ist dann ein endloser Kreislauf oft, ne? Und geholfen wird dir erst recht nicht. Und was würde es brauchen, dass man da Patienten besser helfen kann? Wie sollte dieses ideale Gesundheitssystem aussehen, das Körper und Geist irgendwie gleich berücksichtigt? Und was würdest du dir da wünschen?
Also mein großer Wunsch wäre hier wirklich ein schönes interdisziplinäres Zusammenspiel, dass Ärzte und Psychologen ganz eng zusammenarbeiten. Der erste Befund muss immer vom Arzt kommen, weil ich muss ja wissen, es ist organisch in Ordnung. Aber bevor ich jemanden dann von Pontius nach Pilatus schicke, ohne dass ich, natürlich, wenn ich jetzt als Arzt denke, Blutbild ist immer super. Ja, wir schauen uns jetzt einmal die und die Blutwerte an. Notfalls auch bildgebend. Ich merke bei jemandem, er hat ein verändertes Gangbild, ihm ist öfter schwindlig, wie auch immer. Also da muss ich dann zu mehreren Ärzten, zu mehreren Untersuchungen jemanden schicken. Aber wenn ich dann als Arzt draufkomme, ich habe den Verdacht, es liegt in der Psyche, dass ich dann ganz eng mit einem Psychologen zusammenarbeite oder mit jemandem aus dem psychologischen Umfeld zusammenarbeite und da dann sagt, du pass auf, ich habe das und das und das, sind die Beschwerden. Wir haben das und das schon abgeklärt. Schau du bitte mal aus psychologischer Sicht drauf. Und dass man sich dann wieder abspricht und schaut, dass man dem Patienten so am besten helfen kann.
Was hat dich eigentlich persönlich zum Thema Psychosomatik gebracht?
Vordergründig mein eigener Reizdarm. weil ich der klassische Reizdarmpatient bin. Und auch wenn ich gelernt habe, diesen Dingen auf den Grund zu gehen und ganz genau weiß, welcher innere Konflikt dahinter steht und alles, wird er ja trotzdem in manchen Situationen, wo ich fremdbestimmt bin, wo ich fremdabhängig bin, getriggert. Und dieses Zusammenspiel zu wissen, auch nach unzähligen Untersuchungen, nach ich weiß nicht wie vielen Magen-Darm-Spiegelungen über Jahre hinweg, habe ich begonnen, hier immer mehr einzutauchen und dann auch einen Schwerpunkt darauf zu setzen, auch in einer zusätzlichen Ausbildung in psychotherapeutischer Medizin, die man auch als Psychologe machen kann, solche Ausbildungen. Und da einfach diese faszinierende Welt zu entdecken, wie eng unsere eigenen Gefühle, Ängste, Konflikte, all das mit körperlichen Beschwerden zusammenhängen kann.
Das ist so oft so, dass man selbst quasi ein Leiden hat und dann tiefer eintaucht und damit eigentlich am besten dann auch anderen Menschen helfen kann, weil man sie dann so gut versteht, oder?
Genau, man kann sich reinfühlen und das ist auch das ganz, ganz Wichtige bei psychosomatischen Beschwerden, weil du hast zuerst angesprochen, wie es in unserem Gesundheitssystem ist. Und für das System per se ist es am wichtigsten, der Mensch hinter dem Symptom ist gesund. Aber der Mensch selber fühlt sich ja nicht gesund, weil er ja die Beschwerden hat. Jeden Tag wieder, jede Woche wieder, in bestimmten Situationen, je nachdem, wie häufig sie auftreten. Und da gilt es, gemeinsam zu schauen, wie kann ich den Betroffenen helfen.
Was würdest du dir wünschen, dass jeder Mensch über seinen Körper versteht, noch bevor er krank wird?
Wie wichtig es ist, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse kennen, dass wir sie benennen können, dass wir uns trauen, aus der Ich-Stärke heraus zu handeln, nicht immer überlegen, was werden die anderen sagen, darf ich diese Grenzen setzen, darf ich auch einmal Nein sagen, aufs eigene Bauchgefühl zu hören, weil das geht viel zu oft verloren, unsere eigene Intuition und das eigene Bauchgefühl, dass wir über Pro- und Kontralisten, über was auch immer versuchen wollen zu manipulieren, weil in Wirklichkeit ein gesundes Bauchgefühl braucht keine Pro- und Kontraliste.
Das spürt man, oder?
Das spürt man, was der richtige Weg für einen selber ist.
Dr. Sabine Viktoria Schneider, ich danke dir für das Gespräch.
Danke dir für das ausgesprochen schöne Gespräch.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.